Meine lieben Brüder und Schwestern, ihr Heiligen, Geliebten Gottes, wir wollen heute Abend eintreten in das Allerheiligste. Das heißt, wir wollen die Beziehungen belauschen, die zwischen dem Vater und dem Sohne bestehen, weil in diesen Beziehungen von uns die Rede ist, weil wir mit eingeschlossen sind. Diese höchsten und wunderbarsten Dinge, die es überhaupt gibt im Weltenall. Ich will aus dem hohen priesterlichen Gebet, das ist das 17. Kapitel des Johannesevangeliums, 7 Verse lesen. Und will dann versuchen, über diese 7 Verse ein Zeugnis zu sagen. Und der Herr schenke uns, dass er uns das sagen kann und geben kann an Freude und Klarheit, an heiligem Erschrecken und heiligem Frohlocken, was er uns dadurch geben will. Das ganze Kapitel hat ja 26 Verse und schließt sich an, nachdem der Herr mit den irdischen Dingen sozusagen fertig ist. Das letzte Wort des vorhergehenden Kapitels, das heißt überwunden oder besiegt oder vollbracht. Am Kreuz hat der Herr Jesus gesiegt, überwunden, vollbracht. Und danach, nachdem die irdischen Dinge erledigt sind, hebt er seine Augen hinein in den Himmel. So heißt es wörtlich nach dem Urtext. Ich lese nun diese 7 Verse, über die ich ein Zeugnis sagen will. Zuerst Vers 1, dieses redete Jesus. Ich habe die Welt überwunden. Das war vorher. Dieses redete Jesus und hob seine Augen hinein in den Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, auf dass dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, auf dass er allem, was du ihm gegeben hast, ewiges Leben verleihe. Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, welches du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Vers 5. Verherrliche nun du, Vater, mich bei dir selbst, mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Gewaltiges Wort, wie wir nachher sehen dürfen. Und nun noch 3 Verse, Vers 20, 24 und 26. Vers 20. Nicht für diese allein, für seine Jünger, nicht nur für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Das ist eine wunderbare, geheimnisvolle Sache, die wir nachher betrachten wollen. Es gibt einen Glauben, der beruht nicht auf dem Sehen und auch nicht nur auf dem Hören, sondern der beruht auf dem Wort, das wir sprechen, auf der Antwort, die wir ihm geben. Vers 24. Vater, ich will. Sonst sagt der Herr Vater nicht, ich will. Und jetzt sagt der Vater, ich will. Dass die du mir gegeben hast, auch bei mir seien, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und nun zum Schluss noch den 26. Vers, zweite Hälfte. Die Liebe, die du mir, womit du mich geliebt hast, sei in ihnen und ich in ihnen, in denen, die an ihn glauben, durch sein Wort. Und durch ihr Wort. Soweit. Ich habe aus der Überfülle dieses herzbewegenden, heiligen Kapitels 7 Verse vorgelesen. Das heißt eigentlich nur 6,5 Verse. Und möchte nun, da die in einem inneren Zusammenhang stehen und gewissermaßen das Gerippe dieses wunderbaren Gespräches zwischen dem Vater und dem Sohn und zeigen darüber ein Zeugnis euch sagen. Gott gebe, dass wir das ins Herz aufnehmen. Meine Lieben, öffnet eure Seele weit. Lasst euren Geist durch dieses Wort befruchtet werden. Denn es sind hier letzte und heiligste Dinge, die wir miteinander besprechen. Und die Zeit ist sehr nahe, näher als ihr glaubt, da wir alles das, was wir heute Abend mit keuschem heiligen Finger anrühren und betasten, in den Händen des Geistes, des Glaubens, dass wir die Sachen sehen, in einem unvorstellbaren Glanz, in einer unbeschreiblichen Seligkeit, von göttlichen Kräften und Wonnen durchströmt, wie wir es uns nicht vorstellen können. Und darum wollen wir uns durch dieses Zeugnis vorbereiten lassen auf die Herrlichkeiten, die uns bevorstehen. Ich fange an mit Vers 1. Jesus hob seine Augen hinein in den Himmel. Man kann auch übersetzen, er hob seine Augen gen Himmel oder zum Himmel. Aber es heißt eigentlich hinein in den Himmel. Und das ist für uns das Wichtigste, dass auch wir mit den Augen des Glaubens hineinschauen in die Himmel. Hineinschauen in den Glanz, die Herrlichkeit, die über uns wohnt. Dass uns das, was dort oben ist, nicht mehr Fremdlingschaft ist. Dass, wenn wir dort hineingehen, wir nicht hineingehen wie ein Fremdling in ein ganz fremdes Haus. Ich werde kein Fremdling dort sein. Oh nein, ich kenne den Heiland so gut. Ich werde kein Fremdling dort sein, haben wir eben gesungen. Aber dazu ist nötig, dass wir durch das Wort im Gebet die Augen unseres Herzens hineinheben in die Himmel. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Suchen wir die Schätze auf Erden oder suchen wir die Herrlichkeiten, die bleibenden, wesenhaften in den Himmel, dann wollen wir unsere Augen hineinheben in die Himmel und wollen unseren Blick nicht länger blenden lassen von dem, was auf Erden ist. Suchet nicht, was auf Erden ist, sinnet nicht auf das, was auf Erden ist, denn auf Erden sind nur Trümmer und Tränen, Sünde und Angst und Not, Enttäuschung und Bitterkeit. Ihr werdet nie einen Menschen finden, der durch Fressen und Saufen, entschuldigt diese Worte der Herr Jesus und der Täufer und der Apostel Paulus, gebrauchen sie auch, weil das ja das ist, was die Menschen beherrscht. Essen und Trinken sind Notwendigkeiten. Sie gehören zu unserem Leibesleben. Aber Fressen und Saufen nicht. Hier steht der Mensch vielfach unter dem Tier. Davon lassen wir uns nicht mehr berauschen und blenden. Was für den Weltmenschen der Inhalt seines Lebens ist, das haben wir unter den Füßen, weil wir ihn kennen und er uns kennt und weil wir auf höheren Grund gestellt die Speise geschmeckt haben, die vom Himmel sind. Meine Freunde, er hob seine Augen hinein in den Himmel. Welch ein Wort. Wenn wir das lesen, dann sollten wir sagen, ach, wie oft schweifen unsere Augen umher. Und wie versucht die Welt mit ihren Reklamen aller Art, mit ihren Bildkiosken, mit ihren Propagandatricks, einen Blickfang. Ihr habt alle schon auf Büchern gesehen, da ist eine Kugel und dann noch ein Strich und irgend so etwas, was scheinbar gar keinen Sinn hat. Man nennt das, wenn ein Buchdrucker hier sein sollte, weiß der das, den Blickfang. Ah, da ist einer, ja. Das ist der Blickfang. Da soll der Blick gefangen werden. Freunde, unser Blickfang soll allein der verherrlichte Christus sein. Und alles andere sollten wir überwinden. Das heißt nicht, dass wir nicht mit offenen Augen durchs Leben gehen. Wir sollen alles sehen, aber wir sollen nichts anschauen. Anschauen sollen wir allein ihn. Und dazu gehört, dass wir lernen, unseren Blick, die Sehnsucht unseres Herzens, die Begierden unserer Seele hineinzulenken, hinaufzulenken auf ihn, der uns wirklich liebt, der uns unsagbar gut und treu ist. Er hob seine Augen hinein in den Himmel. Und nun sagt er, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn. Was meint er denn damit, mit diesem Verherrlichen des Sohnes? Er meint damit, lass mich jetzt ans Kreuz gehen, in der ganzen Liebesgesinnung. Lass mich ans Kreuz gehen für die Sünde der Welt und nimm dieses Opfer an, lass es gültig werden. Er wird verherrlicht, indem er ans Kreuz geschlagen wird, unter unsagbaren Martern und Leiden. Ich habe hier bei mir in meiner Bibel liegen von einem Arzt die Schilderung der Kreuzigung Christi von medizinischer Schau. Wir machen uns keinen Begriff, was Kreuzigung bedeutet. Und wenn ich jetzt noch einen Tag da wäre, würde ich sagen, da will ich euch heute Abend mal zeigen, wie Christus verherrlicht wurde, indem er gekreuzigt wurde und diese unsagbaren Leiden erduldeten und der Vater ihn verlassen hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist das Verherrlichung? Ist das Verherrlichung? Gequält werden mit Schmerzen und Leiden und verlassen werden? Jawohl, meine Lieben, das ist Verherrlichung. Das ist Verherrlichung. Der Glaube sieht auch in den Leidenstagen und in den Schmerzen, die wir erdulden, die Verherrlichung des Vaters durch den Sohn und die Verherrlichung des Sohnes. Das ist die Bitte, die der Sohn sagt. Die erste Bitte. Vater, verherrliche deinen Sohn. Er jammert nicht, er klagt nicht. Das hat er auch getan. Und das tut er auch noch. Aber es ist ihm zu tun, dass der Vater den Sohn ganz herrlich macht. Als Schlachtschaf, als Opfer für die Sünde der Welt. Das nennt er Verherrlichung. Meine Lieben, das zu verstehen, die Herrlichkeit der Leiden, dazu braucht es etwas. Dazu braucht es ein ganzes Jahr. Und dazu braucht es eine innige Liebe. Und dazu braucht es eine totale Hingabe. Vater, verherrliche deinen Sohn. Er sieht bis ans Ziel und weiß, dass mein Vater mich jetzt den Finsternismächten preisgibt, die schon am Kreuz ihn gequält, aber noch viel mehr im Totenreich ihm zugesetzt haben. In unsagbarer Weise, das nennt der Sohn Verherrlichung. Vater, verherrliche deinen Sohn. Auf das, jetzt kommt die Zweckbestimmung, er, der Sohn, dich verherrliche. Damit, ich möchte dich verherrlichen, aber dazu musst du mich herrlich machen. Aber Gott kann nur herrlich machen durch Leiden. Es gibt keine Herrlichkeit ohne Leiden. Soll keiner glauben, er könne sich so in der Welt durchschlängeln, es ginge ihm immer gut, er führe immer ein schlaues Leben, hat nie Krankheit, in der Familie klappt alles, hat immer zu essen und zu trinken und herrlich und zu leben und dann kommt er in den Himmel. Soll keiner glauben. Wir müssen ein jeder auf seine Weise sterben und jeder stirbt anders. Und wer das begriffen hat, der weiß, das gehört mit zur Verherrlichung, auf das wir herrlich werden. Dann sagt man, ja, Gott führt mich meinen Weg und Bruder Rösch seinen Weg und wir, unser lieben Wilhelm, seinen und jeden von uns einen anderen Weg. Und dieser Weg der Demütigung und der Leiden, der Schmerzen ist ein Weg zur Verherrlichung, zur Herrlichkeit. Auf das dann wir Gott verherrlichen können. Ja, das sind Dinge, das sind Programme, meine Freunde, die stehen in keinem politischen Programm. Das sagt weder der Adenauer noch der Ollenhauer seinen Zuhörern in ihrem Programm. Aber das ist das Programm Gottes für dich und für mich, wenn du in Wahrheit Christus angehörst. Das ist das Programm Gottes. Das war Vers 1. Er hebt die Augen hinein in den Himmel und weiß, der Weg dorthin ist ein Verherrlichen Gottes. Obgleich er durch die tiefsten Tiefen geht. Und dieser Weg Christi ist programmatisch. Das heißt, ist ein Programm für uns. Christus ist unser Herold, der vor uns herläuft und hinter dem wir herlaufen. Und als der Herr Jesus den Paulus berief, dann zeigte er ihm, wie viel er leiden sollte. Das ist der Weg. Und Paulus hat gesagt, ja, ja, Vater, weil er das Ziel gesehen hat. Wer das Ziel geschaut, und wer kein Fremdling mehr dort oben im Lande ewiger Freude ist, der geht den Weg, es koste, was es wolle. Jetzt kommt Vers 2. Wir können diesen Weg unmöglich gehen, denn wir haben ja Fleisch und Blut und unser Fleisch ist leidensscheu. Unser Fleisch will gestreichelt werden, dass es ihm gut geht, geliebkost werden, gefüttert werden. Und das Fleisch muss sterben. Das Fleisch muss in den Tod gegeben werden. Und der Geist muss überwinden. Nicht was wir wollen, unser Fleisch, unsere natürlichen Triebe, sondern was er will, was der Geist will. Das soll durchgesetzt werden. Aber die Vollmacht dazu haben wir nicht. Von euch hat kein einziger Mensch Vollmacht über sein Fleisch. Ich auch nicht. Ich habe das oft meinen Schulkindern gesagt. Ihr Kinder, ihr wollt das Gute und könnt es nicht. Seid immer wieder frech. Ja, Herr Lehrer, es ist wahr. Gegen den Vater, gegen die Mutter und auch gegen sie. Dachte ich, ja, so seid ihr. Und so bin ich auch von Natur. Aber, und jetzt kommt das Wunderbare, wie wir befähigt werden, diesen Weg zu gehen. Ich lese Vers 2. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch. Nun gibt es nach der Schrift viele Arten von Fleisch. Es gibt Fleisch der Menschen, es gibt Fleisch der Tiere, es gibt Fleisch der Fische, es gibt Fleisch der Vögel, sagt die Schrift. Verschiedenes Fleisch. Und Christus hat Vollmacht über alles Fleisch. Das heißt nicht nur, dass er einen Sperling oder eine Taube fangen könnte, wenn er wollte, oder einen Fisch fangen kann, oder genau weiß, da ist ein Fisch, der hat in seinen Kiemen, daneben hat er ein Stader stecken, ein Geldstück, und das kann man holen und die Tempelsteuer zahlen. Hat das der Herr Jesus mal gemacht? Ja, hat er gemacht. Der hat Vollmacht über den Fisch, dass der Fisch genau zu der bestimmten Stunde an dem Ort ist und dass da ein Geldstück drin steckt. Das kann der. Der kann auch ganz anderes sehen. Aber da hat er es gezeigt. Er hat Vollmacht über alles Fleisch. Über alles Fleisch. Und ich habe oft vor Gott gesagt, für mich, und für andere arme, gequälte Menschen, die vor mir lagen und sagten, ich kann nicht, das geht nicht, ich gehe zugrunde. Entweder nehme ich mir das Leben oder komme ich ins Irrenhaus. So geht's nicht weiter. Denen habe ich gesagt, du bekommst keine Vollmacht, anders als dass du dem dich übergibst, der die Vollmacht über dein Fleisch hat. Denn wenn er Vollmacht hat über alles Fleisch, der Fische und der Vögel und der Tiere, und der Menschen, dann hat er auch Vollmacht über mein Fleisch. Dann kann er mein Fleisch bändigen, das ich nicht bändigen kann. Herr Jesus, was ich nicht kann, das kannst du. Das muss man mal lernen. Er hat Vollmacht über alles Fleisch. Und wenn man das gelernt hat, dann sagt man, Herr, ich kann's Maul nicht halten. Aber bitte hilf mir doch. Ich kann die bösen Gedanken nicht lassen. Hilf mir doch. Ich bin ein Geizhals, dem verfluchten Mammon verfallen. Ich bin ein Lügner und bin ein Dieb und bin ein schlechter, verdorbener Mensch mit schmutzigen Trieben. Herr, ich bin ja durch und durch verseucht und vergiftet von der Sünde. Ich gehe zugrunde. Wer das noch nicht gesagt hat, der wird es noch sagen. Glaubt es mir. Da kommen wir nicht drum herum. Und das auf Erden sagen zu dürfen und auf Erden seinen totalen Bankrott erklären zu dürfen vor Gott, ist die größte Gnade, die uns zuteil wird, meine Freunde. Und dann lernt man sagen, ich habe keine Vollmacht über mein Fleisch. Es hat kein Mensch Vollmacht über sein Fleisch. Keiner, auch nicht einer. Diese Lektion haben viele fromme Schwätzer nicht gelernt und wollen sie auch nicht lernen. Sie wollen sich nur so fromm furnieren und fromm anfünschen. Geht nicht, geht nicht. Durch Kircheneintritt und Kircheneaustritt kommt man nicht dorthin. Durch Gaben und Sprachen und Verzückungen kommt man nicht dorthin. Da kann man sogar das Fleisch, den Geiz, die Gier noch steigern. Ein frommes Mäntelchen mit süßer Musik. Oh, was ist das für ein Betrug, Satans? Ich könnte euch Dinge erzählen, die ich weiß. Schillernd, erschüttert. Freunde, Fleisch ist alles das, was dem Geiste, dem Heiligen Geist widerstrebt. Und der Mensch ist Fleisch, du und ich, wir sind von Natur aus Fleisch und haben keine Vollmacht. Und das Fleisch regiert uns und drängt uns und treibt uns zu allem Bösen. Und wenn wir es nicht in der Tat tun, wenn Gott uns bewahrt in seiner Gnade, dann tun wir es in Gedanken und in unserer Anlage und in unseren Sehnen. Ja, so sind wir. Und nun kommt dieses Wort. Du hast mir Vollmacht gegeben über alles Fleisch. Und wenn man das glaubt, wenn man das nimmt, dann sagt man, Herr Jesus, ich habe keine Vollmacht. Das hat mir bündig dein Heiliger Geist gezeigt. Aber du hast Vollmacht. Und wenn du über alles Fleisch Vollmacht hast, hast du auch Vollmacht über mein Fleisch. Das müssen wir ihm sagen. Und das, dann müssen wir ihm alles darlegen. Dann müssen wir unser Leben mal aufklappen, entfalten. Von den Zaubereisünden über die Sexualsünden, über das Fressen und Saufen und Lügen und Rauchen und was weiß ich, wo du gebunden bist. Meine Freunde, Herr, du hast Vollmacht über alles Fleisch. Und nun berge ich mich in dir. Und nun lasse ich deine Vollmacht in meine Ohnmacht hineinfließen. Und lege meine Ohnmacht in deine Vollmacht. Dann wird man in eine persönliche Beziehung zum Heiland gebracht. Dann lernt man in ihn hineinschlüpfen. Dann lernt man in ihn hineingehen. Dann lernt man sich selber hassen und lassen und wegwerfen und ihn umfassen. Herr Jesus, mein alles, ich kenne dich so gut, ich habe dich so lieb und du verachtest mich nicht. Ich komme mit meiner Ohnmacht zu deiner Vollmacht. Was ist das für ein Wort? Vollmacht über alles Fleisch. Wir haben nur über das Vollmacht, was wir durchlitten haben und dem wir abgestorben sind. Wir können nur durch Leiden und Sterben unseren natürlichen Trieben gegenüber in die heilige Vollmacht Christi hineinwachsen und aus seiner Vollmacht Augenblick um Augenblick schöpfen und nehmen und leben. Anders nicht. Alles andere ist religiöser Tresor. Und religiöser Selbstbetrug, wenn er mit noch so viel, ich hätte beinahe das Wort Fissematenten gebraucht, ich weiß nicht, ob man das hier auch kennt, mit noch so viel Fissematenten versehen ist. Ja. Meine Freunde, das ist das Zweite. Zu welchem Zweck aber nun hat der Herr Jesus Vollmacht über alles Fleisch bekommen? Zu dem Zweck, dass er all dem, was Gott ihm gegeben hat, ewiges Leben. Nun möchte ich euch einen langen Vortrag halten über das ewige Leben. Das will ich nicht philosophisch sagen. Ewiges Leben ist göttliches Leben, wie es zum ersten Mal im tausendjährigen Reich sich in seinen Anfängen entfaltet und später im unauflöslichen Leben sich vollendet. Das ist ewiges Leben. Aber wir wollen jetzt nicht darauf eingehen. Wir wollen es mal so fassen, ist Gottes Leben. Ist ein Stück, eine Prägung des Gotteslebens. Und wer soll das Gottesleben bekommen? Alles, was der Vater dem Sohn gegeben hat. Und jetzt stelle ich euch eine Frage. Was hat der Vater dem Sohn gegeben? Ich stelle euch eine Frage, andersherum jetzt. Gibt es etwas in der Welt? Irgendetwas? Eine Schnecke? Ein Grashähnchen? Ein Stern? Ein Totenraum? Irgendetwas, was der Vater dem Sohn nicht übergeben hat? Nein, es gibt nichts, was der Vater dem Sohn nicht gegeben hat, sondern alles ist dem Sohn übergeben. Und was soll nun der Sohn dem, was der Vater ihm übergeben hat, verleihen? Was soll er dem geben? Ewiges Leben. Ewiges Leben. Jeder Diamant und jeder Stein soll ewiges Leben bekommen. Jede Kohle kommt auch ewiges Leben. Denn sie wird umgeformt in einem Augenblick in Diamant. Habe ich euch schon oft dieses Beispiel gebracht von dem reinen Kohlenstoff in Kohlendiamant. Das sind Dinge, die können wir gar nicht fassen. Die können wir glauben. weil wir Gott nicht für einen Lügner halten und weil wir Christus für den wunderbaren Herrn halten, der alles erfüllt, weit über unser Bitten und Verstehen. Diese Welt hier, diese dreckige, geplagte Welt voll Finsternis und Elend und Grauen, wird einmal in einen Glanz, in eine Glorie verwandelt und gestaltet werden, die wir uns gar nicht vorstellen können. Dass es so etwas gibt, hätte ich nie geglaubt. Und daran sollen wir teilhaben. Und daran sollen wir als Erstlinge teilhaben. Du und ich. Deshalb hören wir die Botschaft, meine Freunde, auf dass ich allem, was du mir gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dazu hat der Sohn Vollmacht über alles Fleisch. Er hat auch Vollmacht über allen Geist, über alle Geister, das auch. Und Vollmacht über alle Seelen hat er auch. Aber Vollmacht über alles Fleisch, das ist hier unglaublich. Er hat sie. Er hat sie. Sie sind kein Verbrecher über dessen Fleisch, der Jesus keine Vollmacht hat. Dass er die noch nicht ausübt, das ist eine zweite Sache. Denn der Herr Jesus übt seine Vollmacht nur da aus, wo man diese Vollmacht, diese volle Lichts und Lebens- und Freudenmacht begehrt, erbittet und wo man dem Herrn sich weiht. Wir werden nachher dran kommen, dass wir durch unser Wort an ihn glauben. Da werde ich das euch näher erklären. Spreche ich nicht laut genug, dann dürft ihr mir sagen. Ihr solltet von dem, was ich heute Abend bezeuge, nichts versäumen. Es sind die innersten, wichtigsten Dinge unseres Lebens, auch wenn wir nicht alles verstehen, das ist nicht nötig, aber hören sollen wir es und aufnehmen ins Herz und mitnehmen. Schörchen, Fritz, Karl, wie heißt er? Leo. Ja, Leo, du auch. Hör gut zu, das ist auch für dich, mein Lieber. Auch für dich. Ich komme nun zu einem dritten Vers 4. Da sagte er Jesus, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollbracht. Das hat er ja im Geiste getan. In Wahrheit ist er ja, steht er ja gerade davor. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Ich habe das Werk vollbracht. Ich habe vollendet das Werk. Und in Wirklichkeit steht ihm das ja noch alles bevor. Die größte Schmach, der größte Schmerz. Aber im Geiste sieht er es schon vollendet. Und so dürfen wir, wie ich vorhin schon andeutete, nach Vers 4, ich lese noch einmal, ich habe dich verherrlicht auf der Erde, ich habe das Werk vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Auch wir dürfen nach Vers 4 im Glauben schon das sehen, was einmal sein wird. Und jetzt sage ich euch ein tiefes Geheimnis. Gott sieht unsere Herzensentschlüsse an. Wenn ein Mensch sich vornimmt, Herr, ich will dir treu sein, es kostet, was es wolle. Ich will der Sünde absagen, wenn sie noch so sehr lockt und reizt. Herr, du sollst es sein. Wenn der ein Mensch das von Herzen begehrt, sich dazu entschließt, dann sieht Gott das an, als hätte er es wirklich getan. Das kann ich euch bildlich beweisen. Es gibt Stellen in der Schrift, dann sagt Gott, dass du das und das dir vorgenommen hast, damit hast du gut getan. Er hat gar nichts getan, er hat sich ja nur vorgenommen. Aber diesen Gedanken, diese Weihe, die wertet Gott als Tat. Und deshalb stehen viele Menschen in einem fortwährenden Schwanken, in einer Unentschlossenheit, in einer nicht klaren, lebendigen Heilsgewissheit, weil sie nicht dieses lösende Wort aussprechen, einsam oder gemeinsam. Das ist so wichtig. Meine Brüder, so wie Jesus sagt, ich habe dich verherrlicht, ich habe das Werk getan. Nein, er steht davor. Er müsste sagen, wir hätten gesagt, was werde ich jetzt geschmäht werden? Was werde ich jetzt nur alles erleben? Wie werden sie mich jetzt peitschen und quälen und so weiter? So hätten wir gesagt, da schaut er hinüber und sieht, er wird es vollenden. Ich habe es getan. Wir schauen im Geiste in die Vollendung und entscheiden uns für das, was man nicht sieht. Und die Menschen lassen sich in Angst treiben von dem, was man sieht. Das ist der Unterschied. Der Unglaube lebt in fortwährender Angst. Der Unglaube lebt in fortwährendem Protest gegen Gott. Der Unglaube fürchtet, jetzt kommt das und jetzt kommt jenes. Ach, was wird's noch geben und was ist das Leben für eine Schinderei und alles sinnlos und wertlos. So sagt der Unglaube, jeder in seiner Art. Aber der Glaube sagt, Herr, ich danke dir, du hast mich berufen und du wirst mich zum Ziel bringen. Wenn es auf mich ankäme, würde ich abfallen und untergehen, unrettbar, wenn es auf mich ankäme. Aber du hast es versprochen. Du bringst mich doch zum Ziel, auch durch die Nacht. Wie oft haben wir das gesungen? Wie oft? Haben wir es einmal mit dem Herzen erfasst, meine lieben Freunde? Darauf kommt es an. Das ist das Dritte, was ich sagen wollte. Ich habe dich verherrlicht. Nein, geschmäht ist er worden. Ich habe dein Werk vollendet. Nein, das Schwerste steht ihm noch bevor. Aber er hat sich jetzt durchgerungen. Und er geht seinen Weg. Wir können nicht unseren Weg durch die Schwierigkeiten gehen. Wir können keine Sieger sein, wenn wir uns nicht vorher im Geiste durchdringen, meine Freunde. Und dazu hat Gott uns ins Leben gestellt. Ja, wir wollen jetzt ein wenig, ich will nun dazu Vers 5 lesen, und die Frage beantworten, hat der Herr Jesus auf Erden eine Rückerinnerung gehabt an das, was einmal war vor langen Zeiten und an das, was er einmal sein wird, ein Vorherwissen in der Vollendung? Hat er das gehabt? Hat er zum Beispiel gewusst, wann er wiederkommen wird zur Entrückung? Wann er wiederkommen wird zur Aufrichtung des Reiches? Hat er die Stunde und die Zeit gewusst? Nein, die hat er nicht gewusst. Es gab Dinge, die hat der Herr in seiner Niedrigkeit nicht gewusst. Es gab aber auch Dinge, die hat der Herr gewusst. Sonst hätte er nicht sagen können, ich habe vollendet. Ich habe das Werk getan. Wenn er nicht gewusst hätte, ich werde ganz bestimmt so wie in der Wüste die Schlange erhöht werden. So werde ich erhöht werden. Und ich werde, das hat er auch gewusst, wenn ich erhöht bin, wie viele zu mir ziehen. Alle zu mir ziehen. Dich auch. Und mich auch. Das hat er gewusst. Und das ist mir etwas ganz Wunderbares. Hier hat er gewusst, Vers 5, dass er eine Herrlichkeit hatte beim Vater, die er preisgegeben hat, und hat auch gewusst, dass er diese Herrlichkeit, die er hatte, wiederbekommt. Das hat er gewusst. Dass er beim Vater war, in der gleichen Herrlichkeit des Vaters, und hat sie aufgegeben, das hat er gewusst. Und dass er sie wiederbekommt, das hat er auch gewusst. Und erst in dem Wissen dieser beiden Tatsachen hat er die Kraft gehabt, all die Leiden und Schmerzen, das verstoßen werden, das gequält werden, von satanischen Mächten zu ertragen. Bis zum Tod am Kreuz. Bis zum Tod im Totenreich. Denn das war noch viel schlimmer, was er im Totenreich erlitt, als das, was er am Kreuz erduldet. Da müsste ich euch jetzt das biblisch aufbeweisen. Da würdet ihr staunen, was darüber die Schrift alles sagt. Da müssten wir die Leidenspsalmen einmal lesen. Denn hier redet nicht irgendein Mensch. Hier redet der Sohn mit dem Vater, meine Freunde. Und die Leidenspsalmen, die müssen in irgendeiner Weise wir auch erleben. In irgendeiner Weise. Soweit wir es können ertragen. Meine Freunde, das sind gewaltige und wunderbare Dinge. Er hat eine Rückerinnerung an das, was vor den Äonen war. Und er will die gleiche Herrlichkeit wieder haben, die er hatte. Wird dieses Gebet erhört werden? Glaubt ihr, dass Gott das Gebet erhört? Vater, ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Es gibt kein Gebet Christi, das Gott nicht erhört. Gilt das auch für uns? Wenn wir Gott etwas bitten, tut dann Gott nach unserem Bitten. Ich sage euch einen Satz, da werdet ihr nicht verstehen. Macht nichts. Nehmt ihn aber mit. Gott erhört viele unserer Gebete, vielleicht die meisten, dadurch, dass er sie nicht erhört. weil er uns, ich will euch mal ein Bild geben. Das ist ein kleiner Junge, er sieht zu, wie der Vater sich rasiert, Rasiermesser. Und will doch auch das, was der Vater tut, will er doch auch tun. Wenn der Sohn tut das, was der Vater tut, das gilt schon für das Kind. Wenn der Vater ein Raucher ist, dann wollen die Kinder auch rauchen. Und wenn der Vater flucht, fluchen die Kinder auch. Und wenn der Vater, sein Vater, den Großvater, die Kindertreppe runterschmeißt, dann schmeißt auch dieser Junge, der das zusieht, später mal seinen Vater die Kindertreppe runter. Ich habe dafür eine Reihe von Beispielen. Und nun will aber der Sohn, der will glücklich sein und will auch ein Mann werden. Wenn nun der Vater dem dreijährigen oder vierjährigen Jungen sein scharfes Rasiermesser in die Hand gibt, hat er damit den eigentlichen tiefsten Wunsch des Sohnes erfüllt? Nein, der Sohn schädigt sich, der Junge schadet sich, der verletzt sich, der schneidet sich vielleicht eine Zähne durch, dass er seine Hand nicht mehr gebrauchen kann. Der Vater erhört das Gebet nicht. Und so werden viele Gebete nicht erhört, weil das unser Verderben wäre. Wenn jeder betet, lieber Heiland, bitte gib mir am nächsten ersten 20.000 Mark und gib mir einen Mercedes und gib mir das und gib mir das und gib mir das. Wenn Gott das täte, das wäre das Verderben für die allermeisten von uns. Können wir gar nicht verkraften. Können wir nicht verkraften? Deshalb gibt es Gott uns nicht. Gib mir Gesundheit, eine strahlende Gesundheit. Wir werden vielleicht die Kraft unseres Leibes, unserer Seele in der Sünde vergeuden. Und das wäre Gift. Und deshalb nimmt Gott uns kurz. Er erhört viele Gebete nicht, indem er sie nicht erhört. Ich will euch das noch mehr beweisen. Ich will euch das noch besser beweisen. Paulus war von einem brennenden Wunsch verzehrt. Er will dem Herrn dienen mit aller Hingabe und aller Kraft. Und deshalb betet er, nimm doch diese Anfälle, die ich da habe, diese Satansfäuste, die mich schlagen, nimm die doch weg. Ich will dir doch dienen mit meiner Kraft. Und Gott nimmt sie nicht weg. Er hat dreimal gebetet. Dreimal hat er gefleht. Da steht das Wort Flehen, das ist mehr als Beten. Und Gott hat sie nicht weggenommen. Und er sagt, Paulus, du würdest dich überheben, wenn du nach Leib, Seele, Geist, Gedächtnis, Verstand in jeder Beziehung voller Kraft geladen wärst, voll Energien. Du würdest dich überheben. Auf dass ich mich nicht überhebe, gab er mir einen Stachel Satan. Ein Satansengel, dass er mich mit Fäusten schlagen. Und nun blieb der Paulus demütig und rein. Und nun konnte er in seiner Schwachheit und Demut viel besser dienen. Er konnte Verständnis haben und Liebe zu den Schwachen und Elenden und hat sich nicht überhoben, auf dass ich mich nicht überhebe. Und so hat Gott das Gebet des Paulus erhört, nämlich ihn tüchtig zu machen zum Dienst. Das war ja sein eigentliches Gebet. Indem er sein äußeres Gebet, nimm die Krankheit weg, nicht erhörte. Und hat gesagt, mit der Krankheit und in der Schwachheit kannst du mir viel besser dienen, als wenn du so geladen bist, dass dir die Hosennähte krachen vor Energie. Ja, meine lieben Freunde, das ist ein tiefes Geheimnis. Wer das verstanden hat, wird dankbar für seine Armut, wird dankbar für seine Hemmungen und Belastungen, wird dankbar für seine Schwäche und Krankheit, weil er weiß, das ist der Weg, wie Gott sich durch mich verherrlicht. Bis man da Ja gesagt hat, das kostet allerhand. Das ist das Geheimnis. Meine lieben Freunde, Gott erhört die Gebete oft, indem er sie nicht erhört. Hat nun Gott das Gebet erhört, gib mir die gleiche Herrlichkeit wieder, die ich hatte. Hat Gott das erhört? Das hat er nicht erhört. Aber umgekehrt wie bei uns, er gibt ihm eine größere Herrlichkeit. Eine viel größere Herrlichkeit. Gott gibt nie etwas, was wir preisgegeben haben, uns wieder im gleichen Maß und Umfang. Gott gibt uns immer mehr. Er aber gibt größere Gnade. Jakobus 4, Vers 6. Er gibt größere Gnade. Was du deinem Herrn hingelegt hast, dafür gibt er dir viel Größeres. Das hat er auch beim Sohn gemacht. Er hat ihm nicht die gleiche Herrlichkeit gegeben, die er hatte. Er hat ihm eine neue Herrlichkeit gegeben. Eine größere Herrlichkeit, die er noch nicht hatte. Und wenn ich euch sage, wer diese Herrlichkeit ist, dann staunt ihr. Ich sag's euch. Und greife damit auf Vers 24. Greife ich vor, denn ich will bald schließen. Ich sehe, dass meine Zeit um ist. In Vers 24 heißt es: Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir seien, wo ich bin, auf dass sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Der Vater gibt dem Sohn, der die Herrlichkeit abgegeben hat und ist ein schwacher Mensch geworden und hat gelitten wie kein anderes Geschöpf der Welt, stellvertretend für die ganze Schöpfung, dem gibt er eine größere Herrlichkeit. Bitte nicht erschrecken. Und diese größere Herrlichkeit sind wir. Wenn wir vollendet sind, sind wir seine Doxa, sein Körper, sein Herrlichkeitsgewand. Steht das auch in der Bibel? Ich würde mich hüten, so eine ungeheure Behauptung aufzustellen und solch ein Zeugnis zu sagen im Angesicht Gottes und Christi und der Engel und Dämonen, die uns jetzt überlagern und zuhören, wenn das nicht geschrieben stünde. Wir sind seine Herrlichkeit. Wir sind die größere Herrlichkeit, denn durch uns wird der Sohn das Weltall vollenden. Ich lese nur ein Wort dazu. Ich könnte noch mehrere lesen. 2. Korinther 3, 8, Vers 23. 2. Korinther 8, 23. Ich lese. Wer es zu fassen vermag, der fasse es. Und wer es noch nicht fassen kann, lasse es liegen. Aber er denke nach, das sind die letzten und tiefsten Probleme deines Lebens. Wir werden die tiefsten Liebessehnsüchte deines Herzens gestillt. Mehr als Zigaretten und Alkohol und Fernseher und wie alt der Dreck heißt auf Erden, dein Liebesverlangen stillen können. In 2. Korinther 8, 23 steht geschrieben: Unsere Brüder sind Christi Herrlichkeit. Bitte. Stimmt's? Ja, stimmt. Stimmt. Als ich das zum ersten Mal bewusst las, vor vielleicht 20, 25 Jahren, da habe ich gedacht, das kann nicht stimmen. Wir sind doch nicht Christi Herrlichkeit. Und trotzdem, unsere Brüder. Und was hat der für Brüder gehabt, der Paulus? Der Demas hat die Welt lieb gewonnen. Der Petrus hat Krach mit ihm gemacht. Der Barnabas hat sich von ihm getrennt. Der Markus ist unterwegs durchgebrannt. Und der Timotheus, sein Tüchtigster, das war ein schwacher, ängstlicher, junger Mann. Was hat der für Brüder gehabt? Oh, was für Brüder. Das war genauso eine arme Gesellschaft wie wir Brüder. Und die nennt er Christi Herrlichkeit. Jetzt sind wir Christi Armseligkeit. Aber wir sind Christi Herrlichkeit. Wenn wir vollendet sind, Bruder und Schwester, wenn du verklärt bist, bildest du die Herrlichkeit des Christus. Die bekommt er. Vater, verherrliche mich mit der Herrlichkeit. Da sagt Gott, du bist noch eine viel größere und herrlichere. Und die Herrlichkeit Gottes wird aus dem Armseligsten gemacht. Aus dem Jämmerlichsten. Aus dem Ekelhaftesten und Widerwärtigsten. Wisst ihr, woraus die rote Farbe gemacht wird, womit die Damen ihre Schnuden und ihre Krallen anschmieren, womit sie die Männer bezaubern wollen, mit ihren roten Schnuden und Krallen? Die wird gemacht, bitte? Ja, die wird gemacht von Läusen, und zwar aus ihren Därmen und aus ihrem Gelege und aus dem Dreck, die verdrückt sind, aus Läusen wird diese rote Farbe gemacht. Das ist eine Tatsache. Das ist eine Tatsache. Weißt du es auch? Weißt du es? Ich weiß es auch. Ich weiß es auch. Aus sicheren Quellen. Ja, wenn die das wissen, was sie sich da anschmieren. Das ist aber, weil alles Vergängliche ein Bild und ein Gleichnis ist. Seine größte Schönheit, das leuchtendste Rot seiner Liebe, macht Gott aus den Erbärmlichsten und Jämmerlichsten, aus solchen ekelhaften Läusen, Lausekerlen und Lausemädchen, wie wir sind. Aus unserer Angst und Not, die sich in Gebeten zu ihm aufwinden. Aus unserem Jammer, aus unserem Unvollkommensein.
macht Gott das Herrlichste, was es gibt, im Himmel und auf Erden. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, das waren seine jüdischen Jünger, bei mir seien, auf dass sie meine Herrlichkeit sehen, das ist ein vollendeter Leib, das sind wir. Ich muss schließen. Ich bin leider nicht fertig geworden. Macht aber nichts. Ich habe euch genug gesagt. Ich lese noch von unserem hohen priesterlichen Gebet noch ein Wort, das muss ich euch sagen. Den Vers 20. Das muss ich euch sagen. Ich habe vorhin den Vers 20 ein klein wenig ausgelegt. Ich will jetzt noch 2-3 Minuten darauf verwenden. Im 20. Vers sagt der Herr, ich bitte nicht allein für diese, für seine Jünger, die bei ihm sind, sondern ich bitte für die, die durch ihr Wort an mich glauben. Meine Brüder, wir lesen in der Offenbarung, sie haben überwunden durch das Wort ihres Zeugnisses, durch das Blut des Lammes, das ist das Fundament, und das Wort ihres Zeugnisses, und haben ihr Leben nicht geliebt in den Tod. Das sind die drei Mittel, wie du und ich Überwinder werden und in die Herrlichkeit eingehen. Erstens das Blut des Lammes, das ist vor 1900 Jahren auf Golgatha vergossen worden. Da kannst du nichts dazu tun und da kannst du nichts wegtun. Das steht fest. Dazu kommt das Wort unseres Zeugnisses. Wir sahen zu dem Blutpreis von Golgatha, ja, sahen Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich erkauft hast durch dein Blut und dass dein Blut meine Sünden ausdehnt, meine Schuld gedehnt hat. Und das bezeugen wir ihm. Wir bezeugen es gemeinsam mit einem Menschen, der uns vielleicht die Hände auflegt und zur Heilsgewissheit führt. Wohl dem, der das erleben darf. Wohl dem. Und dann bezeugen wir es auch vor Menschen. Christus hat mich erlöst. Und deshalb kann ich nicht mit eurem Treiben mitmachen. Mit euren Fastnachtsveranstaltungen und mit eurem Sündentaumel. Christus hat mich erlöst. Und indem wir ein Zeugnis geben, das bezeugen von Menschen, Engeln und Dämonen, strömt eine Kraft und ein Friede und eine Freude in uns. Nicht zu sagen, bitte, ich hoffe, dass die meisten das erlebt haben, wo wir betend und gesammelt, nicht pharisäisch, aber betend gesammelt, ein Zeugnis von Christus sagen, ja, wie Ströme der oberen Welt einfach uns umhüllen und erfüllen. Das ist etwas Wunderbares. Es gibt ein Glauben durch unser Wort. Wer mit dem Herzen glaubt, ist gerecht, aber wer mit dem Munde bekennt, der ist glückselig. Und meine Freunde, das alles sind ein paar Stücke, was ich euch jetzt genannt habe, aus dem hohen priesterlichen Gebet. Ein paar Stücke. Oh, ergreifen wir sie, nehmen wir sie, heben wir auch unsere Augen hinein in den Himmel, schauen das Hochziel und leben aus der Kraft des Hochziels und lernen wir überwinden durch das Blut des Lammes und das Wort unseres Zeugnisses, indem wir nicht unser Leben lieben, unser natürliches Triebleben, sondern ihn lieben, der Vollmacht hat über alles Fleisch. Ihr Lieben, nichts lohnt sich so sehr, als sein Leben so früh wie möglich in einer heiligen Ganzhingabe Christus zu weihen. Und dazu fordere ich euch noch einmal ganz herzlich auf. Gott segne euch, ihr Lieben. Dieses Gebet, das Christus gesprochen hat, gilt auch euch. Er sagt ja später nicht nur für die hier, für seine israelitischen Jünger. Ich bete für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Und dazu kann jeder gehören, der dieses eine Wort Jesus glauben, dankbar, hingegeben, in Anbetung und Freude, in zitternder Furcht, dass er dieses Wort nennt. Das ist der Name, der vergessene Name, der da unten in den Totenreichen unbekannt ist. Es gibt eine ergreifende Geschichte, dass einer, der im Geist in die Totenreiche ging, sah, wie sie da sitzen, sich zerquälen, die Finsterniswesen, und sagen, wie heißt denn der Name, wie heißt denn der Name, wie heißt denn der Wert, gibt doch einen Namen, in dem ist Rettung, da können wir hier raus, da kommen wir ins Licht, in die Freude, in die Kraft, in die Gleit, wie heißt der Name? Und dann sagte der Jesus, Jesus, aber sie konnten es nicht mehr fassen, oder noch nicht fassen, niemand sagen will. Meine Freunde, in dem Namen ist Kraft, und durch unser Wort, durch unser Bekenntnis zu diesem Namen, strömt sein Heil uns. Und das erbittet der Sohn im hohen priesterlichen Gebet für alle, die durch ihr Wort an ihn glauben. Heute Abend gehe zu Bett, indem du sagst, oh Jesus, ich bin dein, Jesus, du Sohn Gottes. Nenne diesen Namen, Jesus, sein irdischer Menschenname, Christus, sein himmlischer Amtsname. Nenne diesen Namen, Christus Jesus oder Jesus Christus. Das ist ein Unterschied, ich will ihn jetzt nicht ausführen. Das ist etwas Großartiges. In diesem Namen ist Heil. Und wer den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Wann? Wann soll er errettet werden? Wann? Jetzt! Jesus errettet dich! Jetzt! Jesus errettet dich! Jetzt! Jesus errettet dich alle Zeit! Jesus errettet dich jetzt! Amen!
Amen.
Herr Jesu, wir möchten dir so nahe sein wie irgend möglich. Und in deinem hohen priesterlichen Gebet hast du am Ende gebetet, dass du völlig in uns sein willst. Und dass die Liebe, mit der dein Vater dich geliebt hat, in uns sein soll. Herr, uns erschauert bei dieser Bitte. Nicht nur bei dir, sondern in dir und du in uns. Du das Haupt und wir die Glieder. Du das Licht und wir der Schein. Du der Meister, wir die Brüder. Wir sind dein. Und du bist unser Herr und Verklärer und Vollender. Herr, wir beten dich an. Wir beten dich an. Lass uns das alles, was wir heute Abend vielleicht nur ahnten, so lebendig, so wesenhaft, so beglückend, lösend, befreiend, klärend, reinigend, heiligend und vollendend in Geist, Seele und Leib eingehen, dass wir reif und fertig werden für die Entrückung. Herr, wir wollen bei dir sein. Wir wollen so nah, so innig, so eng, so wesenhaft mit dir in eine Einheit verschmolzen werden, wie es nur möglich ist, weil du es gesagt hast, nicht weil wir dessen wert wären, nicht weil wir so hohe Gedanken hätten. Das wäre nie in eines Menschen Herz gekommen. Was du bestimmt, was du verordnet, was du beschlossen hast. Und nun, Herr, gib, dass nicht ein Mensch in unserer Mitte sei, der nicht jetzt sich dir in einer ganzen heiligen Hingabe neu und völlig und innig weiht. Herr, wir wissen, dass wenn wir unser Herz nicht von dir füllen lassen, dass satanische Kräfte des Grauens, der Nacht, der Sünde, der Schande, des Untergangs von uns Besitz zu ergreifen suchen. Das wissen wir. Dass jedes Vakuum, jeder leere Raum, der nicht von dir erfassten, erfüllten, durchdrungen ist, von der Welt durch Seuchten vergiftet wird. Und darum, ja, Jesus, entleere uns von allem, was du nicht bist, und fülle uns mit dir selbst. Schenk uns ein Leben, o Jesu, voll von dir und leer von allem anderen. Nur so sind wir völlig glücklich. Nur so können wir mit Frohlocken vor dich und den Vater treten. Nur so sind wir in dem Zustand, in den du uns bringen willst. Und dazu lass auch diese drei Dienste getan, gereicht haben. Dazu lass sie gebraucht worden sein, damit du uns das schenken kannst im Vollmaß. Herr, nimm uns hin und lass uns sein, einzig, ewig, völlig dein. Amen.
Es folgt zum Schluss noch das Reichslied, Reichslieder Nummer 313, Lobgesänge der Gemeinde Nummer 824, welches am Ende der betreffenden Versammlung gesungen wurde, solang mein Jesus lebt. Solang mein Jesus lebt und seine Kraft mich hebt, muss Furcht und Sorge von mir fliehen, mein Herz in Lieb erglühen. Er ist ein guter Hirt, der treu sein Schäflein führt. Er weidet mich auf grüner Au, tränkt mich mit Himmelstau. Wenn sich die Sonne verhüllt, der Löwe um mich brüllt, so weiß ich auch in finstrer Nacht, dass Jesus mich bewacht. Um glitte je mein Fuß, brecht mir die Welt Verdruss, so eilt ich schnell zu Jesu Herz, der heilte meinen Schmerz. Drum blick ich nur auf ihn, o seliger Gewinn, mein Jesus liebt mich ganz gewiss, das ist mein Paradies.
Wiedersehen und ihm befohlen. Ja. Und wie gesagt, wer mich sprechen will, links.
im Stüblein.